freue mich sehr, wieder einmal bei euch zu sein. Und ich möchte mich noch kurz gerne vorstellen. Mein Name ist Silas Wohler und ich bin jetzt seit gut 2 Jahren Pastor von der FEG in Dietlikon, also Agglomeration Zürich. Und ich darf seit gut 2 Jahren ebenfalls verheiratet sein. Und wenn wir gerade bei den Kleidern sind, darf ich euch bekennen, dass ich das Hemdli ebenfalls zu meiner Hochzeit getragen habe, aber zu meiner zivilen. Genau. Der Matthias ist ein ganz guter Freund von mir und wir haben zusammen gewohnt, wir haben zusammen studiert, wir haben eigentlich so ziemlich alles zusammen gemacht und darum freut es mich immer besonders, einfach da bei euch zu sein und genau ihn heute sozusagen zu vertreten, wenn er jetzt im Untilager ist. Ich habe einen ganz spannenden Text mitgenommen, wo ich mich freue, mit euch zusammen anzuschauen. Das Thema heisst Gottes Herrlichkeit verändert und das ist das, was ich mir heute Morgen wünsche. Dass wir nicht einfach über etwas reden, sondern dass die Herrlichkeit wirklich in unsere Herzen kann kommen und kann sichtbar werden und uns so von innen raus, wie wir es gehört haben, nicht nur Kleider, sondern von innen raus, kann verändern. Und ich freue mich, mit euch den Text zu lesen aus Matthäus 17. Und zwar Matthäus 17, ich lese Vers 1 bis 8. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Aussehen oder sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Danke dir, Herr, dass du den Raum ausfüllst mit deiner Herrlichkeit jetzt. Und Jesus, wir haben gesungen, es geht nicht darum, dass wir dich spüren. Sondern es geht darum, dass wir verändert werden, Herr. Und das wünsche ich mir für heute Morgen. Und ich bitte, dass du in die Herzen gehst jetzt mit dem Heiligen Geist und auch bei mir, Herr, und kommst und Neues schaffst, Herr. Wunderbares, Herrliches. Amen. Ja, in meinen Zeiten, wo ich studiert habe in Basel, Theologie, habe ich gedacht, Salz gehört in die Suppe. Also wohne ich irgendwo, wo die Leute völlig anders denken als ich. Und so bin ich ins Studentenheim gegangen. Und eines Tages, wir sind immer sehr um internationale Studenten herum gewesen, habe ich zum Kollegen gesagt, hey, wir müssen doch unseren internationalen Studenten oder unseren Ausländern, wollen wir doch die Schönheit von der Schweiz zeigen. Und ja, Basel ist auch eine schöne Stadt, aber ist jetzt sicher nicht gerade der schönste Fleck von der Schweiz. Und so haben wir gedacht, wir müssen ihnen etwas also richtig Schönes zeigen, wir müssen ihnen Berge zeigen, die Schweizer Berge, oder? Und so sind wir mit ein paar Studenten dann auf Chur gefahren, sind dort die Bernina Express reingehockt. Und sind da so langsam hochgefahren. Und ich muss sagen, ja, ich habe schon viele Berge gesehen. Und dementsprechend habe ich halt auch Berge erwartet als Schweizer. Und wir sind da immer weiter gefahren und so langsam Baumgrenzen überkommen. Oder wie sagt man dem, drüber gefahren. Und ich mag mich noch gut erinnern, ich bin da so mit dem Zügli langsam so am höchsten Punkt angekommen. Und ich habe so rechts übergeschaut. Und dann habe ich einfach Folgendes gesehen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. so eine riesige Talsohle, wo das Wasser abgeplätschert hat, die Wasserfälle. Und ich weiß nicht, ich war im Moment so sprachlos, weil ich das nicht so erwartet habe. Ich habe einfach so gedacht, so, wow, wow. So. Es war ein Anblick, wo mich einfach sprachlos werden lassen hat. Merci vielmals. Unseren Jüngern im Text geht es eigentlich ziemlich ähnlich. Und zwar, sie erleben etwas, was sie total sprachlos macht. Und jetzt im Vergleich zu meiner Landschaftserfahrung, das ist kaum der Rede wert. Die haben etwas erlebt da in unserem Text, wo jegliche Vorstellung sprengt. Und zwar, Jesus zeigt ihnen seine Herrlichkeit. Und wir lesen da im Text drin, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, was machen der Mose und Elia auf dem Berg oben? Wieso die zwei? Und wenn man ein bisschen schaut, ins Alte Testament, dann merkt man, der Mose und der Elia, das sind ganz entscheidende Leute. Der Mose, der steht für das Gesetz, und der Elia, das ist so der spektakulärste Prophet, der steht sozusagen für Propheten. Jetzt, wir Menschen haben so ein bisschen die Veranlagung, wir sind von Sachen Fan. Gewisse sind irgendwie, gehen in die Trachtenverein und sind so Heimatfan, oder? Wiederum andere sind Fan von einer Person. Ich kenne Leute, und ich sehe manchmal im Fernsehen, die sind zum Beispiel Elvis-Fan. Und die legen sich an wie der Elvis, die hören Elvis-Musik, die bewegen sich wie der Elvis, haben den Hüftschwung super drauf. Und für so eine Person gäbe es wahrscheinlich nichts Aufregenderes, als eines Tages im Elvis zu begegnen. Und zwar im Richtigen. Jetzt ist das Problem, das geht nicht, weil er tot ist, oder? Und jetzt, wenn wir uns so ein bisschen zurückversetzen in die Zeiten vom Judentum. Ich kann mir vorstellen, es waren auch normale Menschen wie wir. Und die sind auch Fan gewesen. Wenn du ein gläubiger Jude gewesen bist, dann bist du Fan gewesen von diesen Leuten in der Bibel. Das sind die Glaubenshelden gewesen, oder? Ein Mose und ein Elia. Und die haben das gelesen und haben gedacht, wow. Und für die hat es nichts wahrscheinlich Aufregenderes gegeben. So, als ich einfach so vorstelle, hey, eines Tages werde ich vielleicht dem Mose und dem Elia begegnen. Und jetzt muss ich vorstellen, jetzt sind die Jünger auf dem Berg oben. Und wer erscheint da? Der Mose und der Elia. Und ich denke, in dem Moment sind die ganz kribbelig geworden und haben gedacht, der Mose und der Elia ist auf dem gleichen Berg wie wir. Und dann haben sie plötzlich realisiert, warte schnell, unser Meister, der Rabbi, der ist sogar mitten unter ihnen, der ist in ihrer Mitte, der redet sogar mit ihnen, der redet mit diesen grossen Glaubenshelden vom Alten Testament. Nein, ich glaube das nicht, das ist so aufregend. Aber plötzlich, wenn wir unseren Text anschauen, stellen wir da etwas Schockierendes fest. Nämlich, wo Jesus mit dem Mose und dem Elia redet, ist der Skiwerfer nicht auf Mose und Elia, sondern der Skiwerfer ist auf Jesus Christus. Und zwar heißt es da in Vers 8, und als sie ihre Augen aufhoben, die Jünger, sahen sie niemand als Jesus allein. Mit anderen Worten, Jesus ist nicht ein Glaubensheld unter vielen, sondern Jesus stellt wortwörtlich alle in Schatten. Jesus stellt alle vorangehenden Glaubenshelden in Schatten. Er übertrifft alle. Und in dem Moment realisieren die Jünger, Jesus ist viel herrlicher, als sie bis jetzt gedacht haben. Viel herrlicher als irgendein Prophet, viel herrlicher als ein Gesetzgeber. Aber die Jünger werden sich in dem Moment die Frage stellen, ja jetzt, wer ist Jesus denn? Und da heißt es noch einmal, und er wurde verwandelt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm. Und jetzt feststellen, ja, wer ist jetzt Jesus denn? Wenn wir einen kurzen Zeitsprung machen, wir gehen kurz miteinander so ein paar hundert Jahre zurück. Weil, dass wir den Richtung von diesem Text verstehen können, müssen wir kurz eine kleine Zeitreise machen. Ein paar hundert Jahre zurück ist wieder ein Berg. Und wieder ist der Mose und wieder ist die Herrlichkeit von Gott dort. Nämlich nachdem der Mose das Volk aus Israel befreit hat, ist er mit dem Volk an den Berg hergekommen. Und dort hat er als Einzelner dürfen raufgehen. Und dort ist ihm die Herrlichkeit Gottes begegnet. Jetzt vielleicht noch eine Klammerbemerkung, was ist eigentlich genau Herrlichkeit? Also das Wort, ich das selbstverständlich brauche, aber was bedeutet das? Und um das zu verstehen, muss ich vielleicht Folgendes sagen dazu. Ich meine, wer ist Gott? Gott ist heilig, er ist ewig, er ist vollkommen, er ist perfekt, er ist exzellent, er ist souverän, er ist von grosser Treue und Güte und so weiter. Gott ist, da gibt es unglaublich viele Eigenschaften. Und wenn du jetzt alle Eigenschaften zusammennimmst, die ganze Summe, dann hast du Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit Gottes ist die Summe von all diesen Eigenschaften Gottes. Und das Interessante ist, im Hebräischen wird das Wort Kavod gebraucht, also Gewicht. Unvorstellbares Gewicht. Wenn du jetzt den Raum hier würdest wägen, mit allen Menschen da drinnen, das wären wahrscheinlich ein paar Tonnen. Und gehen wir jetzt einfach mal, denken wir das Ganze ein bisschen weiter. So, du würdest jetzt ganz Uetiken und Männendorf so auf einen Wagen tun. Das könntest du fast nicht mehr wägen. Gehen wir noch weiter, die ganze Schweiz. Dann kannst du aufhören. Die ganze Erdkugel, vielleicht könnten das ein paar Physiker noch berechnen. Aber jetzt denken wir einfach noch viel weiter. Ganz komisches Gedankenspiel. Wir nehmen jetzt mal das ganze Universum und stellen es auf einen Waage. Und auf der anderen Seite die Herrlichkeit Gottes. Das ganze Universum fällt kein Moment ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit Gottes, wie sie alles übertrifft. Vielleicht hast du dich mal gefragt, was mache ich später im Himmel? Also nach einer Million Jahren Anbetung, hast du es auch langsam gesehen? Ich kann dir garantieren, nach einer Million, nach einer Milliarde von Jahren, bist du immer noch am Anfang. Gottes Herrlichkeit zu entdecken und ab seiner Grösse zu staunen. Das ist das, was wir dort machen. Wir sind in der Herrlichkeit Gottes. In dieser Summe vor allem. In dem unvorstellbaren Gewicht drin. Am Entdecken, am Staunen und am Abfeiern. Das ist das, was wir dort machen werden. Und darum ist die Herrlichkeit schon jetzt etwas Wundervolles. Jetzt zurück zu Mose. Der Mose ist jetzt da auf dem Berg oben, oder? Und wir lesen da in dieser Geschichte von Mose, die Herrlichkeit Gottes kommt jetzt über ihn. Und jetzt muss man sich vorstellen, Herrlichkeit Gottes ist ziemlich viel Gewicht. Das heisst, der Mose würde erdrückt werden, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt. Und die Herrlichkeit Gottes ist so in einer Wolke da. Die ist noch nicht so 100% da, wahrscheinlich absolut sehr niederprozentig, sonst würde der Mose gerade sterben. Und der Mose sagt in dem Moment etwas Komisches, wo die Wolke kommt. Er sagt, Herr, zeig du mir deine Herrlichkeit. Der Mose weiss, okay, das ist, da gibt es noch viel mehr. Ich will noch mehr ein bisschen sehen. Und interessant ist, was Gott macht in dem Moment. Das ist im 2. Mose 33. Gott sagt, ich finde es eigentlich ein bisschen dreist, hey, zeig mir noch mehr oder so. Und Gott macht ganz etwas Interessantes und sagt, okay, aber Mose, wenn ich jetzt will kommen mit der Herrlichkeit, wirst du gerade sterben. Darum tue ich dich in den Felsspalt hinein. Und ich tue dich jetzt gehe in den Felsspalt hinein und nachher tue ich meine Hand drüber und nachher laufe ich drüber an dir vorbei und wenn ich vorbeigelaufen bin, dürfst du mir einen kurzen Moment nachschauen. Und nachher macht das der Mose und die Herrlichkeit ist so eindrücklich, dass der Mose kurz einen Moment ihn anschaut, so nachschaut und sein Gesicht leuchtet nachher. Es leuchtet. Und der Mose kommt von dem Berg ab und die Leute rennen weg vor ihm, weil sie Angst haben, weil sein Gesicht leuchtet. Man muss sich das mal vorstellen, was die Herrlichkeit mit dem Mose gemacht hat. Jetzt ist der Zeitsprung vorbei und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Geschichte. Auch da haben wir wieder einen Berg, wir haben wieder die Herrlichkeit Gottes und wir haben interessanterweise wieder den Mose. Jetzt haben wir aber gleich in unserer Geschichte ganz etwas anderes. In der vorherigen Geschichte hat der Mose Gottes Herrlichkeit widergespiegelt, wie der Mond die Sonne. Der Mose hat abgestrahlt, wie der Mond die Sonne. Aber in unserer Geschichte haben wir ganz etwas anderes. Jesus tut nicht Gottes Herrlichkeit abstrahlen, wie der Mond die Sonne, sondern Jesus ist die Sonne selber. Jesus ist die Quelle von der Herrlichkeit. Und wir lesen zum Beispiel im Hebräer 1,3 genau das. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Eindruck seines Wesens. Und im Vers 5 nachher heißt, jetzt geht es so richtig los. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Den sollt ihr hören. In dem Moment realisiert die Jünger, er ist nicht einfach ein Glaubensheld, er ist nicht einfach über den Glaubenshelden, sondern Jesus ist Gott selber. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes in Person. Und in dem Moment ist es fertig mit ihnen und sie fallen um. Jetzt habe ich mich gefragt, geht es uns nicht häufig gleich? In unserer Gesellschaft wird Jesus als Prophet verehrt. Ein grosser Teil der Welt ist Jesus ein Prophet. Zum Beispiel in der islamischen Religion. In vielen Orten ist Jesus ein Lehrer, ein grosser Lehrer, oder? Der ganze Humanismus. Ah, Jesus hat gute Ethik gebracht, hat gestern mit jemandem diskutiert. Die Ethik ist schon gut vom Christentum, das wollen wir honorieren. Ja, er ist so ein bisschen der Lehrer, oder? Und klar, vielleicht bist du Christ, wenn du da in dieser Gemeinde hockst. Aber ich habe mich gefragt, auch vielleicht, wenn du dich als das würdest bezeichnen, geht es uns nicht häufig gleich. Ich merke so ein bisschen, für viele Leute ist Jesus, obwohl sie eigentlich würden sagen und glauben, er ist Gott, aber mehr der Lehrer. Ein bisschen musst du schauen, dass deine Kinder in die Sonntagsschule gehen, dass sie gute Werte mitbekommen, du musst das vorleben als Eltern, dass sie das sehen und so weiter. Aber wenn wir plötzlich feststellen, es geht nicht einfach darum, dass wir ein bisschen so den gleichen tun und ein bisschen so leben, sondern Vers 5, ihn sollt ihr hören. Das heisst, Jesus erwartet von uns, dass wir unser ganzes Leben nach ihm ausrichten. Nicht einfach so ein bisschen Ethik, sondern radikal auf ihn sollen ihr hören, auf ihn sollen ihr gehorchen, ihm sollt ihr euch ein Leben unterordnen. Und ich möchte fragen, behandeln wir Jesus nicht häufig ein bisschen als den Lehrer oder als das, was er ist, nämlich als Gott? Viele Leute, merke ich immer wieder, behandeln Jesus ein bisschen als ein Wundertäter, so ein bisschen auch vielleicht ein Prophet, so ein bisschen, wenn es einem schlecht geht, oder? Dann brauchst du ein Wunder. Du brauchst vielleicht eine Heilung, du brauchst vielleicht ein Eingreifen in die Situation und dann gehst du in die Nähe von Jesus und suchst ihn. Und das ist super, Halleluja. Aber ich frage mich, ist Jesus ein bisschen dein Wundertäter oder ist er wirklich das, was er ist? Nämlich Gott. Ist er der, wo du auch deine gute Zeiten mit ihm geniessest? Wo du deine Hände in die Luft streckst, wenn du am Spazieren bist und ihm einfach ärgerst, auch wenn es dir gut geht? Ist er der, wo du in dein Familienleben einbeziehst, bettest, einfach mit Freude? Nicht, weil du gerade etwas brauchst, sondern einfach, weil er Gott ist. Und ich möchte euch da ein bisschen herausfordern. Jesus ist Gott. Jesus ist viel herrlicher, als wir denken. Jetzt ist die Frage, wie reagieren jetzt die Jünger auf die Herrlichkeit? Was passiert genau mit dem Menschen, wenn das Gewicht in den Raum hineinkommt? Und wir haben es schon gesehen, die erste Reaktion ist einfach Furcht. Sie fallen um, am Boden runter. Und ich möchte gerne noch eine zweite Reaktion mit euch anschauen, nachdem ich die Furcht ausgeführt habe. Das ist die zweite, die ich jetzt noch nicht verraten. Aber die erste ist mal Furcht. Ich habe mich gefragt, wieso haben die Jünger so dermassen grosse Furcht? Und ich glaube, es ist Folgendes. Die Jünger sind plötzlich in der Gegenwart von jemandem, der viel herrlicher ist als sie selber. Jemand, der sie total übertrifft. Sie sind plötzlich an einem Ort, wo sie merken, da können wir nicht bestehen. Kurze Anekdote von meinem Leben, um das vielleicht ein bisschen veranschaulichen. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und ich habe einmal gedacht an einer Hochzeit von einem guten Freund, ich möchte gerne einen Hochzeitsbeitrag machen. Und ich bin dann mit einem, habe ich mich zusammengeschlossen, der noch viel spontaner ist als ich. Und ja, wir haben gedacht, so spontan, kurz vorher, komm, ich schreibe ein Lied und spiele das und singe das. Und da dementsprechend das Ganze sehr spontan war, ist es daraus rausgelaufen, dass wir den Tag vorher kurz etwas zusammengeschrieben haben. Aber aus lauter Spontanität haben wir vergessen, den Beitrag anzumelden. Es ist ja unserem Hochzeit dann in den Sinn gekommen, ja, wir haben ja eigentlich nur einen Beitrag. Und wir sind dann zu den Brautführern gegangen und gesagt, hey, wir haben auch noch einen Beitrag. Dann hat es geheißen, ja, ist ein bisschen spät. Also den Beitrag machen wir schon noch, aber zuerst spielt jetzt noch die Band. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir es nachher. Doch jetzt hat es ein Problem gegeben im Ganzen. Weil die Band ist so richtig, richtig gut gewesen. Die Band hat richtig herrliche Musik gemacht. Der Sänger hat seine Gitarre voll im Griff gehabt, hat seine Stimme eingesetzt. Und es war wirklich herrlich gewesen. Ich bin richtig abgegangen zu dieser Musik. Und nachher hat es geheißen, schon fast habe ich es wieder vergessen. Jetzt haben wir auch noch einen Beitrag. Und zwar kommt jetzt noch ein Lied. Und man muss sich vorstellen, die Leute waren alle noch im Schuss gewesen. Und nachher sind wir zwei so vorne. Und ich musste die Gitarre nehmen vom Sänger, der gerade vorher mit gespielt hat, das gleiche Mikrofon. Und dann ist, das darf ich wirklich so sagen, eine der kläglichsten Nummern gekommen, die ich jemals dargeboten habe. Und es ist okay gewesen, oder? Aber das Problem ist, im Vergleich zu dem, was vorher da war, ist es absolut nicht okay gewesen. Und ich muss sagen, ich hatte Furcht gehabt. Es war so eine Herrlichkeit vorher da gewesen, dass ich plötzlich gemerkt habe, das ist kläglich. Oder? Und es ist genau das, was die Herrlichkeit Gottes macht. Wir Menschen, wir haben häufig das Gefühl, wir sind gut. So. Ich rede immer wieder mit Leuten, ich bin schon okay, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich zahle meine Steuerrechnungen und so weiter und so fort. Ich habe noch nie einen Krieg angefangen. Und jetzt ist es so, du fühlst dich relativ gut. So. Und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes, alle Eigenschaften von Gott, von gerecht, von gut, von gütig. Und du bist plötzlich um das umgehen und du merkst plötzlich, oh, eigentlich bin ich überhaupt nicht gut. Eigentlich kann ich gar nicht gut. Und eigentlich tue ich alles Gute, was ich mache, aus egoistischem Motiv. Und eigentlich kann ich gar nicht bestehen und eigentlich mache ich alles nur für mich selber. Du merkst, du bist plötzlich in der Gegenwart von jemandem und dich total übertrifft. Du merkst, du hast plötzlich einen Platz eingenommen, wo du gar nicht kannst bestehen. Oder wir haben häufig das Gefühl, wir sind schon relativ, wir wissen doch einiges. Wir merken immer wieder Menschheit, Fortschritt und so und ich selber und ich habe noch vielleicht eine höhere Schulausbildung und ich weiß, wie es läuft, ich bin klug. Und plötzlich bist du so in deiner Selbstbespiegelung und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes in den Raum. Und plötzlich ist Weisheit da. Plötzlich ist Souveränität in dem Raum. Plötzlich ist Allwissenheit in dem Raum. Und in dem Moment realisierst du, oh, eigentlich weiss ich gar nichts. Und eigentlich denke ich nur an mich selber. Und eigentlich kann ich gar nicht bestehen. Eigentlich bin ich nichts. Und das ist das, was die Herrlichkeit Gottes mit uns macht. Sie zeigt uns auf, dass wir einen Platz eingenommen haben, wo wir eigentlich gar nicht reinnehmen können. Wie Gott einfach Billionen Mal herrlich ist als wir selber. Jetzt haben wir da so einen gewissen Widerspruch, oder? Ich meine, Gott ist herrlich, er ist heilig, er ist ewig, er ist souverän, er ist exzellent, er ist liebevoll, er ist gerecht und so weiter. Und jetzt sind also wir Menschen. So irgendwie egoistisch, schmuddelig, sündig. Und jetzt wollen wir eine Beziehung haben mit dem Gott, oder? Man kann sich das vorstellen, das ist ein völlig absurder Gedanke. Weil Gott ist Licht und wir sind Finsternis. Du kannst nicht Licht und Finsternis zusammentun. Wenn du das Licht abstellst und du schaust alle Storen ab, dann ist es dunkel. Und wenn du Licht machst, dann ist es Licht. Aber nicht Licht und Dunkelheit kann nicht in einem Raum zusammen sein, oder? Oder Wasser und Feuer. Entweder Wasser oder Feuer. Wenn du zusammen lernst, geht entweder das Feuer aus oder umgekehrt, oder? Aber geht nicht zusammen. Und genau das Gleiche mit uns Menschen. Gott und Mensch passen nicht zusammen, weil er herrlich ist und du nicht. Punkt. Und jetzt, wie geht jetzt das zusammen? Und ich glaube, wir finden eine Antwort in unserer Geschichte. Ich frage mich, wieso sind die Jünger nicht gestorben? Wieso sind sie nicht gestorben, wo die Herrlichkeit Gottes auf den Berg kam? Die hätten müssen erdrückt werden. Sie fallen ab, aber sie sterben nicht. Wieso? Ich glaube, es ist ein Grund. Weil Jesus Christus bei ihnen ist. Der Name Jesus bedeutet vom Hebräischen her, Gott ist Rettung. Das heisst, wo Jesus ist, da ist Rettung. Weil Jesus da war, haben sie die Herrlichkeit Gottes erdreht und sind nicht gestorben. Jesus ist genau aus dem Grund gekommen. Und zwar ist er gekommen, um die natürliche Trennung von absolut qualitativem Widerspruch aufzulösen. Und er ist ans Kreuz gegangen und er hat alle unsere Unherrlichkeit, all unseren Dreck, all unseren Egoismus, all unser Schmuddelig einfach auf sich genommen. Und wenn wir das so bedenken, dann merken wir plötzlich etwas Interessantes, nämlich zwischen unserem Hügel da, Matthäus 17, Berg von der Verklärung, und zwischen dem Hügel da, nämlich im Hügel Golgatha, gibt es einige Parallelen. Und der Hügel ist ohne den Hügel Golgatha nicht denkbar. Kurz ein paar Überlegungen dazu. Beide Hügel sind interessanterweise außerhalb von Jerusalem. In dem Hügel, Berg von der Verklärung, erstrahlt Jesus in der unvorstellbarsten Herrlichkeit, die es gibt. Der Hügel da ist auch außerhalb von Jerusalem. Aber Jesus erstrahlt in der absolut grössten Schande und Niederträchtigkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Beide Hügel haben ein Kleid. In dem Hügel heisst es, Jesus hat gestrahlt und sein Kleid war weiss und wie die Sonne hat er gestrahlt. In dem Hügel da hat Jesus gar kein Kleid mehr, weil sie es ihm vom Leib gerissen haben. Und vor dem Kreuz um sein Kleid tünd Würfelspiele spielen. Beide Mal ist Jesus umgeben von Leuten. Auf dem Hügel ist Jesus umgeben von den grössten Glaubenshelden vom Alten Testament, Mose und Elia. Auf dem anderen Hügel ist Jesus auch umgeben von zwei Leuten. Und zwar von zwei Schwerverbrechern. Der Petrus spielt in beiden Hügeln eine komische Rolle. Da ruft er aus, Halleluja, wie schön ist es da zu sein. Und auf dem anderen Hügel taucht der Petrus gar nicht auf, weil er geflüchtet ist, weil er sich so geschämt hat und so Angst gehabt hat, weil er seinen eigenen Retter verraten hat. Auf beiden Hügeln ertönt eine Stimme. Auf dem Hügel ruft Jesus, oder der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und auf dem anderen Hügel ruft ein sündiger Hauptmann, das ist Gottes Sohn. Wir haben starke Parallelen zwischen diesen zwei Hügeln. Und dieser Hügel ist nur denkbar wegen dem Hügel Golgatha, wo Jesus alle unsere Schmach, alle unsere Schande, alle unsere Sünde getragen hat. Und das Schöne ist, und das bewegt mich so, das Kreuz ist jetzt nicht einfach so, jetzt gehe ich das da gehe abladen, das sind meine Sünden, sondern am Kreuz zeigt sich auch der Wert vom Mensch. Wie wertvoll ist der Mensch? Wenn du ein Preisschild hättest, wie wertvoll bist du? Du bist so wertvoll, dass der allmächtige Gott seinen eigenen Sohn für dich hergegeben hat. Das ganze Gewicht, das ich vorher gezeigt habe mit dem Universum, du bist so wertvoll, dass Jesus seine ganze Herrlichkeit für dich aufgegeben hat. Er mit seiner Herrlichkeit zahlt. Und zwar, dass du kannst herrlich werden. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir nicht einfach begnadigte Sünder, sondern wir sind überkleidet mit der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit von Jesus Christus selber. Galater 3, Vers 27, ihr habt Christus angezogen. Das heisst, wenn du jetzt da hockst und die neue Identität angenommen hast, dann bist du überkleidet mit der Herrlichkeit von Jesus Christus. Und wenn Gott dich anschaut, dann denkt er, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, an ihr habe ich wohlgefallen. Weil er seinen eigenen Sohn sieht, wenn er dich anschaut. Und zwar die Herrlichkeit von Jesus Christus. Das Kreuz ist ein Tauschhandel. Wir geben unseren Dreck und er gibt uns seine Herrlichkeit. Wieso? Kann ich euch nicht erklären. Einfach so. Und das ist das, was Jesus macht. Jetzt haben wir die erste Reaktion angeschaut, Furcht. Aber die Furcht führt schlussendlich, wenn wir das neue Leben annehmen, in die Herrlichkeit hinein. Aber jetzt gibt es noch eine andere Reaktion, die Herrlichkeit Gottes macht. Und zwar möchte ich das noch zum Schluss anschauen mit euch. Vers 6. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Und im Vers 4, Entschuldigung, heißt es, Petrus aber fing an und sprach zu Jesus. Herr, hier ist es gut zu sein. Willst du, so will ich drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Jetzt, ganz komische Aussage da von Petrus. Der Petrus hat plötzlich die spontane Idee, könnte ja von Hütten bauen. Ich kann euch nicht sagen, wieso er genau die Hütte bauen will, aber ich denke, die Herrlichkeit von Gott ist so schön, dass er einfach ewig da verweilen will. Passiert mir auch manchmal, wenn die Herrlichkeit Gottes in den Raum hineinkommt, das ist so etwas Schönes. Aber seine Aussage ist aus einem anderen Grund sehr komisch. Und zwar will er drei Hütten bauen. Eine für den Mose, eine für den Elia und eine für Jesus. Aber die Frage ist, und für sich selber und für seine Mitkollegen, die auch auf dem Berg sind, was ist mit denen? Und der Punkt da ist folgender. Der Luther hat das Grundproblem des Menschen folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, das Grundproblem des Menschen ist folgendes, auf Latinisch gesprochen, Homo incurvatus in se, übersetzt, der Mensch ist von Grund auf in sich selber verkrümmt. Das ist eigentlich die Situation des Menschen. Der Mensch lebt in einer andauernden Selbstbespiegelung. Der Mensch schaut immer auf sich. Ich frage mich gerade innerlich so, wie wirke ich jetzt gerade auf die Leute? Wie ist mein Aussehen? Was denken jetzt die gerade von mir? Vielleicht kennst du das, du bist irgendwo, wie habe ich jetzt gewirkt? Wie ist das gewesen? Was denkt der von mir? Hat der etwas gegen mich? Und dann wird es noch viel absurder, du fährst an zu vergleichen miteinander, oder? Du vergleichst dich, wo steht der andere mit seiner Familie, wie sind dem seine Kinder, wie sieht es mit dem seiner Karriere aus, wie viel Geld hat der? Und dann wird es noch viel absurder. Wir vergleichen nicht nur unseren Besitz miteinander, sondern sogar unseren Partner. Wieso hat er so eine Partnerin? Nein, wie hat er die noch bekommen? Oder umgekehrt? Oder? Es wird völlig absurd. Mit anderen Worten, wir Menschen, wir laufen die ganze Zeit zusammen, oder? Wie bin ich? Wie wirke ich? Was mache ich? Und jetzt ist aber Folgendes. Wenn die Herrlichkeit von Gott kommt, dann passiert etwas. Der Mensch schaut weg auf die Herrlichkeit Gottes. Und in dem Moment wird er frei. Der Petrus ist in dem Moment frei. Und zwar von sich selber. Er vergisst sich total. Er baut sich nicht einmal mehr Hütte. Er kommt gar nicht auf die Idee, für sich eine Hütte zu bauen. Und das ist das, was die Herrlichkeit Gottes macht. Sie macht uns frei von uns selber. Und darum ist es so gut, wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Weil dann kommen wir aus der Verkrümmung raus und sehen etwas, was viel herrlicher ist als wir selber. Etwas, was uns total übertrifft. Ich habe gestern längere Zeit mit jemandem diskutiert. Das war eine Person, die alles Übersinnliche, alles Übernatürliche total geleugnet hat. Die Person hat gesagt, es gibt nichts, wo man nicht messen kann und sehen kann. Das glaubt sie einfach nicht. Ich habe das nicht so gesagt, aber ich habe das innerlich gedacht. Und zwar, stellen wir uns mal vor, du bist ein Planet und du kreisest eigentlich nur um dich selber. Weil es gibt nichts Größeres als dich. Es gibt nichts Größeres als dich, wo du kannst anfangen rundherum kreisen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, in der Mitte von meinem Leben bin ich ich selber, sondern Jesus. Das heisst, ich kann in meinem Leben um etwas herumdrehen, wo viel herrlicher ist, wo viel schöner ist, wo viel gerechter ist, wo viel liebevoller ist als ich selber. Aber stell dir mal vor, du bist ein Planet und drehst dich nur um dich selber. Ist das nicht kläglich? Wenn das ganze Sonnensystem darin besteht, dass du dich selber drehst. Es ist etwas Wundervolles, die Herrlichkeit von Gott anzuschauen, darüber zu staunen, seine Schönheit, seine Worte, seine Weisheit. Es ist etwas Wundervolles, was in meinem Leben ist, das ich anschauen kann und mich daran freuen. Wenn ich das Größte bin in meinem Leben, dann ist das kläglich, weil was bin ich schon? Versteht ihr, was ich meine damit? Und darum gibt es nichts Schönes, als die Herrlichkeit von Gott anzuschauen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ja, wo sehe ich die Herrlichkeit Gottes? Wo wird jetzt die sichtbar? Und ich bin der Überzeugung, der Punkt, wo wir die Herrlichkeit von Gottes am deutlichsten sehen, ist der Punkt von seiner absoluten Unherrlichkeit, nämlich am Kreuz. Und ich möchte euch darum ermutigen, als ersten Punkt, schaut immer wieder auf das Kreuz. Leset die Bibel, wenn ihr Jesaja 53 lesen zum Beispiel, so die Gottesknechtslieder, und dann gehen und sagen, schau Gott, es geht jetzt um dich am Kreuz. Zeig du mir jetzt deine Herrlichkeit. Oder wenn es ums Kreuz geht in der Predigt, das ist der Moment, wo ihr am besten solltet aufpassen. Weil dann kommt der grösste Herrlichkeitsmoment. Wo zeigt sich Gottes Herrlichkeit noch? Ganz simpel, in seinem Wort. In seinem Sohn Jesus Christus. Und das Wort wird ja auch als Wort Gottes bezeichnet. Wenn wir hier lesen, gibt es immer wieder so Herrlichkeitsmomente. Ich rede jeden Tag mit meiner Frau und sie redet mit mir. Das ist ein Teil der Kommunikation und darum lesen wir jeden Tag die Bibel und darum beten wir jeden Tag und Gott redet zu uns. Du liest da, okay, du solltest wieder mal disziplinierter sein, also ich merke, okay, das sollte ich wieder mal umsetzen. Du liest weiter und plötzlich kommt so ein Moment, bam, da spricht jetzt gerade der Text voll in dein Leben hinein. Da ist gerade etwas gekommen, das Gott gerade voll prophetisch getroffen hat. Das ist ein Moment, wo du denkst, wow, oder? Ha, das ist herrlich. Da bin ich ganz verwünscht worden auf dem linken Fuß. Und es sind so Momente, wo die Herrlichkeit Gottes reinkommt und der Blick plötzlich, wow, okay, das ist ein Psalm um mich. Oh, hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe und so weiter, haben wir vorher gehört. Und es sind so die Momente, oder? Wo können wir Gottes Herrlichkeit noch? Ich habe es jetzt gesagt, eben in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz. Drum immer auf das Kreuz schauen. In Predigten, in Kassetten, in YouTube-Filmen, was ihr macht. Das Kreuz. Bibel lesen, wo noch? Im Gottesdienst. Gott ist da. Es heisst, wo zwei oder drei und so weiter, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist jetzt da. Das heisst, seine Herrlichkeit ist sehr in einem minderen Maß, sonst würden wir sterben, aber sie ist da. Das heisst, wenn du in den Gottesdienst kommst, in die Gruppe, bist du jetzt in der Herrlichkeit Gottes inne. Und das wird dich verändern, als wenn du daheim hockst. Da bin ich mitten unter ihnen. Wenn du daheim vor dem PC deine Predigt schaust, ist er nicht mitten unter ihnen, oder? Du zwei oder drei heisst mindestens. Und das ist auch so etwas. Gottes Herrlichkeit begegnet dir in der Predigt. Und darum, oder im Gottesdienst, darum möchte ich dich mega mutigen. Gang dort her, wo deine Familie ist und verkündigt wird, weil dort wirst du dieser Herrlichkeit begegnen. Und es wird dich verändern. Und es wird dich freier machen, als wenn du nicht gehst. Ich habe drei Beispiele und ich möchte noch das letzte bringen in der Anbetung. Anbetung ist so etwas Powerfuls. Es geht nicht, dass wir schön singen, es geht nicht darum, dass wir richtig singen, sondern es geht darum, dass wir die Worte, die wir singen, in unserem Herz mitsingen. Und plötzlich singst du von dieser Herrlichkeit, du singst, dass Jesus grösser ist als du und das heisst nichts anderes als Blick von sich weg auf jemand anderen, auf jemanden, der herrlicher ist als du, als jemand, der dich übertrifft. Und das macht frei. Anbetung tut dich befreien. Das ist ein ganz grosses Geheimnis. Sing mit, sing die Lieder mit und preis die Eigenschaften von Gott und das wird dich frei machen. Und zum Schluss noch, ich glaube, die Herrlichkeit von Gott finden wir überall. Wir finden sie in der Schöpfung, wir finden sie im anderen Menschen. Die Herrlichkeit Gottes heisst, in Jesaja 6, sie erfüllt die Erde. Und darum ist es ganz wichtig, unsere Sinne zu schärfen, einfach im Alltag. Die Herrlichkeit von Gott, die uns plötzlich einem kleinen Baby begegnet. Aus dem Mund der Säuglinge hast du dir eine Macht bereitet, heisst es im Psalm 8, oder? Oder du bist da und du tust deinen Partner umarmen und du merkst plötzlich, wow, das ist ein Geschenk von Gott. Herrlichkeit, oder? Ach so, das Sensible, weil Gottes Herrlichkeit will euch überall treffen. Zuerst trifft sie uns am Kreuz, aber sie trifft uns überall an. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir unsere Sinne schärfen für das. Und das wünsche ich euch ganz im Besonderen. Gemeint da in Uetiken-Männendorf, dass ihr so Herrlichkeitsgenüsser werdet von Gott. Das ist einfach so, wow, so gut, das ist staunend, wenn der Name Jesus kommt, dass Freude ausgelöst wird. Weil er hat alles für euch gegeben. Das wünsche ich an mir selber, dass wir viel mehr für die Herrlichkeit Gottes sehen, weil uns die Herrlichkeit verändert. Amen. Ich möchte gerne mit euch zusammen noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du herrlich bist. Ich danke dir, dass ich um etwas zu verkreisen, was grösser ist als ich selber. Was herrlicher ist als ich selber. Jesus, ich danke dir, dass du im Moment von der grössten Unherrlichkeit mir das Angebot machst, mich selber herrlich zu machen. Und ich danke dir, dass ich durch deinen Tod und deine Auferstehung heute überkleidet bin mit deiner Herrlichkeit. Ich bin grossartig, nicht weil ich aus mir bin, sondern weil ich aus dir bin. Danke vielmals dafür, Jesus. Amen.